Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Freiburg. Wenn du uns kennenlernen möchtest, besuche uns gerne in der Kronmattenstraße 5 oder online auf unserer Website, Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf dich. Jetzt wünschen wir dir eine gesegnete Zeit mit der nachfolgenden Predigt.
Ja, Fred hatte es schon gesagt, wir nähern uns jetzt dem Ende der Predigtreihe Heimat. Wir haben angefangen ganz am Anfang der Bibel. Mit den ersten Blättern sozusagen und wir enden mit den letzten Blättern der Bibel, der Offenbarung des Johannes. Und dort lese ich jetzt den Text, Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5. Dort steht Folgendes. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereitet, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte: Ich mache alles neu. Und er fügte hinzu: Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Soweit einmal der Text aus der Offenbarung. Junge Menschen haben ja normalerweise den Drang, die Welt kennenzulernen. Es gibt im Deutschen auch einen Ausdruck dafür. Ich meine mal gehört zu haben, dass es in anderen Sprachen diesen Ausdruck gar nicht gibt. Das ist auch eine Wortschöpfung aus dem 19. Jahrhundert. Man nennt das Fernweh im Gegensatz zum Heimweh. Ja? Also Heimweh ist, wenn man wieder nach Hause will. Und Fernweh ist, wenn man unbedingt andere Länder, andere Kulturen, andere Sitten kennenlernen möchte. Und gerade bei jungen Menschen gibt es eben halt diesen starken Drang, von zu Hause weg die Welt kennenzulernen. Früher ging man als Handwerker, wenn man ausgelernt hatte, auf die Walz und hat mal so Leute kennengelernt. Manche machen das ja heute auch immer noch, wandern sozusagen. In unserer Generation war das so, dass man sich das Fahrrad genommen hat und an die Nordsee gefahren ist oder von hier aus an die Alpen oder so, ich weiß es nicht genau. Wenn ich das richtig sehe, dann ist das heute bei den jungen Menschen anders. Die stecken ihre Ziele etwas weiter. Da geht es dann nach Israel oder Australien oder Südamerika oder Bali. Das ist heutzutage möglich durch die Billigflieger und den Wohlstand in unserem Land hat man eben größeren Horizont. Aber soweit die Leute auch unterwegs sind, wenn sie irgendwann zu viel haben von der Exotik, dann steigen sie in den Flieger und innerhalb von ein paar Stunden sitzen sie wieder bei Muttern am Tisch, da gibt es wieder was zu essen, die Wäsche wird wieder gewaschen und alles ist wieder so, wie es sein soll. Also so ist das manchmal bei uns. Ganz anders ist das, wenn man nicht freiwillig aus Fernweh seine Heimat verliert oder seine Heimat verlässt, sondern gezwungenermaßen. Wir haben das eben von Sergej gehört. Der wollte gar nicht weg mit seiner Familie da. Der hatte eigentlich vor, dort zu bleiben. Und dann kam der Krieg und sie mussten ihr Leben schützen und sich auf den Weg nach Deutschland machen. Und sie können nicht einfach so zurückkehren, weil die Situation immer noch ganz schwierig ist. Ich denke an unsere persischen Geschwister hier in der Gemeinde, die nach Deutschland gekommen sind, Christen geworden sind, sich haben taufen lassen und die nicht wieder zurückfahren können einfach in ihre Heimat, obwohl ihre Familien da sind. Sie müssen sich dann irgendwo in einem neutralen Land treffen mit ihren Familien, machen das so, in die Türkei fliegen sie oder so. Sie können nicht wieder zurück. Oder ich denke an meinen Urgroßvater, einen masurischen Bauern aus Ostpreußen. Unsere Familie lebte viele Jahrhunderte dort auf einem Hof in Ostpreußen. Und dann kam im Winter 1945 kamen die Russen und er musste verschwinden mit seiner Familie unter traumatischen Erlebnissen, die er dort hatte, nach Deutschland, also nach Westdeutschland fliehen, hier nach Hessen. Und man sagt, dass er das nicht überwunden hat, seinen Hof dort zu lassen, seine Heimat dort zu lassen und dass er innerhalb von wenigen Monaten einfach an einem gebrochenen Herzen hier starb. Ich habe das neulich mal gesehen, haben wir in einem alten Familienalbum geblättert und gesehen, tatsächlich 46 ist er gestorben und hier steht, hier ruht in Gott fern der Heimat, mein lieber Gatte und guter Vater. Also das war diese Erfahrung, die sie hatten, die Heimat zu verlieren und fern der Heimat ist er dann gestorben. Aber natürlich kann man die Heimat auch ganz anders verlieren. Ich meine jetzt nicht nur sozusagen den Ort oder das Land, aus dem man heraus muss und das man verliert, sondern es gibt auch einen sozusagen übertragenen Heimatverlust, wenn eine Ehe nach vielen Jahrzehnten auseinanderbricht oder ein Ehepartner stirbt, dann fühlt sich das so an, als ob man seine Heimat verloren hätte, oder? Wenn jemand seine Arbeitsstelle verliert, womit er sich ganz identifiziert hat, dann fühlt sich das an wie ein Heimatverlust. Wenn jemand schwer krank wird, unheilbar krank wird, dann ist das, verlässt man sozusagen diesen sicheren Hafen, den man als Heimat eigentlich meint gehabt zu haben. Die Botschaft des Evangeliums, der Glaube an Jesus Christus, schenkt uns eine Heimat, die wir nie verlieren können. Mit dieser Wahrheit wollen wir diese Predigtreihe abschließen. Die Botschaft des Evangeliums, der Glaube an Jesus, schenkt uns eine Heimat, die wir nie verlieren können. Sie ist unzerstörbar, sie ist, wie man heute manchmal sagt, unkaputtbar. Sie kann nicht kaputt gehen, sie kann nicht zerstört werden. Es gibt Trost, Hoffnung und Halt in jeder Situation, wirklich in jeder Situation unseres Lebens. Es ist diese ewige Heimat bei Gott. Und wir dürfen auch diesen letzten Teil sozusagen, dieses Heimatgedankens, nicht zur Seite schieben oder für unwichtig erklären. Weil nur wenn wir diese Heimat bei Gott haben, diese letzte und ewige Heimat bei Gott haben, macht unser ganzer Glaube eigentlich Sinn. Paulus war davon überzeugt, dass wenn wir diesen Gedanken der ewigen Heimat nicht zulassen oder ihn zur Seite schieben, dass wir dann im Grunde genommen, dass unser ganzer Glaube gar keinen Sinn macht. Er schreibt im 1. Korinther 15, Vers 19, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Er sagt, dann geht die Rechnung nicht auf, wenn wir nicht Heimat bei Gott haben. Aber wenn wir sie haben, dann macht alles einen tiefen Sinn, egal wie die Umstände hier auch sein mögen. Und deswegen wollen wir eben diese Predigtreihe beenden mit einem Blick in die himmlische Heimat. Die Bibel benutzt ganz unterschiedliche Begriffe dafür, das ist euch sicherlich auch schon einmal aufgefallen, wenn ihr in der Bibel liest. Manchmal wird davon geredet, dass es das Paradies ist, in das wir zurückkehren, in Anspielung an das Paradies am Anfang der Menschheitsgeschichte, der Garten Eden. Manchmal wird vom Himmel gesprochen. Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt. Also nicht die Erde, nicht das Sichtbare hier auf der Welt, sondern da, wo Gott ist, der Himmel. Und manchmal, so auch hier in diesem Text, ist vom neuen Jerusalem die Rede. Das alte Jerusalem, dort begegnet immer Gott im Tempel. Und das neue Jerusalem ist der Ort, wo Gott nun auf Ewigkeit wohnt und wo wir Heimat finden dürfen. Das alles sind Bilder, Symbole, Bildworte für diese eine Sache, die wir Menschen eigentlich gar nicht richtig beschreiben können. Weil es natürlich außerhalb unserer Denkweite liegt. Der Himmel ist kein Ort hier auf dieser Erde, in diesem Kosmos, den man irgendwo beschreiben könnte, sondern er ist woanders, er ist ganz anders. Und deswegen macht uns das Menschen manchmal so schwer, an den Himmel zu glauben, weil er eben halt ganz anders ist, aber er muss ja ganz anders sein, wenn er wirklich ewige Hoffnung und ewige Heimat sein soll für uns. Ich möchte einmal heute Morgen drei Eigenschaften beschreiben oder herausarbeiten aus diesem Text, die die Heimat bei Gott beschreiben. Der erste Punkt, die ewige Heimat kommt von Gott, wir schaffen sie nicht selbst. Vers 1 und 2 steht, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, sie kam von Gott aus dem Himmel herab. Das Wort, was hier steht für neu, das ist ja ein Begriff, der mehrmals hier in diesen Versen vorkommt, neu, kainos, bedeutet so viel wie etwas wesenhaft Neues. Also es ist im Griechischen zwei Begriffe, Kainos und Neos. Der Begriff Neos, den kennen wir so aus unserem Sprachgebrauch. Und Neos ist eigentlich so etwas wie eine Neuigkeit, etwas, was im Moment mal neu ist. Aber Kainos ist ein etwas wesenhaft Neues. Und das ist nochmal wichtig. Wenn hier davon die Rede ist, dass Gott eine neue Welt schafft, dann ist das nicht nur eine erneuerte Welt, sondern dann ist es eine ganz neue Welt, die ganz anders ist als das, was vorher da war. Kainos, ganz anders neu. Und diese neue Heimat, die kommt von oben her, das wird ja hier bildhaft beschrieben, von Gott kommt dieses neue Jerusalem herunter. Das heißt also, es ist nicht etwas, was die Menschen schaffen, durch ihre Anstrengung vielleicht. Es gab und es gibt immer wieder diesen Gedanken, der sich bei Menschen beibracht, bei religiösen Menschen oder auch bei nicht so religiösen Menschen, dass wir Menschen irgendwann in der Lage sind, den Himmel auf Erden sozusagen selber herzustellen. Und manche Menschen hatten schon den Eindruck, wir schaffen das. Diese Utopie, die wir hier malen, die können wir verwirklichen. Menschen machten sich heran, Utopien sozusagen in die Wirklichkeit umzusetzen. Vor dem Ersten Weltkrieg, das haben wir schon fast ausgeblendet, weil das ja schon so lange her ist, aber zwischen 1870-71 und 1914 lagen über 40 Jahre lang Frieden und Wohlstand in unserem Land, in ganz Europa. Die Waffen schweigten in dieser Zeit und es gab einen immensen wirtschaftlichen Aufschwung, gesellschaftlichen Aufschwung, Kunst, Kultur und auch Naturwissenschaften, Technik. Diese Zeit wurde von vielen so wahrgenommen als eine Zeit, wo wir jetzt kurz davor stehen, sozusagen den Himmel auf Erden herzustellen. Und interessanterweise gab es auch manche Theologen, die da in das gleiche Horn bliesen und sagten, also wir müssen uns nur noch ein bisschen mehr anstrengen, dann werden wir den Himmel auf Erden schaffen. Das war so eine Sehnsucht, eine Hoffnung. Und dann kam der Erste Weltkrieg und mit ihm das grausame Schlachten. Dass ganze Generationen von jungen Männern in allen europäischen Staaten einfach sich gegenseitig totgeschossen haben, dass es materielle Vernichtung gab, industriell organisiert. Und da fiel das alles in sich zusammen, dieser Gedanke, es wird eigentlich immer besser, wenn wir nur wollen. Und dann kam ja, ihr wisst, das 20. Jahrhundert war voll von riesigen Katastrophen. Und dann musste letztlich auch noch der Letzte verstehen, dass das so nicht funktioniert. Schließlich kamen die Ideologien, der Nationalsozialismus, der Kommunismus, die ja alle mit solchen Utopien im Grunde genommen lebten oder sie propagierten, dass sie sagten, wenn wir Menschen wollen, dann schaffen wir das. Aber die biblische Botschaft lautet anders. Sie lautet, der Himmel wird nicht von Menschen gemacht. Und da, wo Menschen das versuchen, da wird es eben halt schnell zur Hölle, ihr wisst es. Sondern der Himmel kommt von Gott her. Der Himmel wird von Gott geschaffen. Das bedeutet nicht, Achtung, das bedeutet nicht, dass es hier auf dieser Erde sozusagen egal ist, wie wir leben, dass wir uns nicht einsetzen sollten für Gerechtigkeit, für gute soziale Bedingungen, für Umweltschutz. Nein, diese Welt ist uns von Gott in die Hand gegeben. Wir sollen darauf achten und wir sollen so leben, dass es Gott gefällt und den Menschen dient. Das ist unsere Aufgabe, aber wir haben nicht den Gedanken, dass wir das schaffen würden, wenn wir nur alles richtig machen, sozusagen, dass dann am Ende auch der Himmel kommen würde, sondern im Gegenteil, weil wir wissen, dass im Letzten der Himmel nicht abhängig ist von uns, sondern von Gott herkommt, haben wir überhaupt Hoffnung. Stellt euch vor, wir müssten den Himmel schaffen. Dann wäre das nicht wirklich eine Hoffnung, die sozusagen unbedingt ist, sondern sie wäre sehr bedingt, nämlich davon abhängig, ob wir uns einigen, ob wir genügend tun. Es ist so wichtig, sich bewusst zu machen, dass der neue Himmel und die neue Erde von Gott herkommt. Nicht nur ein vager Wunsch oder ein Ziel, das wir erstreben, sondern eine Wirklichkeit von Gott her, die uns Kraft und Hoffnung gibt, auch wenn die Lage noch so sein sollte, dass wir keine Hoffnung haben. Das Zweite, der Himmel ist nicht das Schlaraffenland, sondern ein Leben in der Gegenwart Gottes. Da muss ich vielleicht manche Vorstellung von euch ein bisschen korrigieren. Ich werde versuchen, das sensibel zu machen, aber ich muss es trotzdem einmal tun. Also ihr kennt vielleicht aus den Märchen noch diesen Gedanken des Schlaraffenlandes. Also das ist interessanterweise, gibt es das Schlaraffenland nicht nur in der deutschen Märchenkultur, sondern auch in anderen Kulturen. Also dass man sich da vorstellt, es würde irgendwo ein Land geben sozusagen, wo alles da ist. Und dann wird ja das Schlaraffenland manchmal beschrieben. Ich habe euch hier auch mal ein Bild mitgebracht. Ja, also aus dem Dorfbrunnen, da fließt der beste Rotwein. Und die Grillhähnchen, die fliegen einen in den Mund und so weiter und so fort. Also so ein Konsumparadies, ja. So stellen sich ja manche den Himmel vor. Ja, also da ist alles im Überfluss vorhanden, aber das ist im Grunde genommen eine sehr, sehr, sehr menschliche Vorstellung vom Himmel. Das ist nämlich eigentlich nur das, was wir hier auf dieser Erde haben, noch einmal projiziert in den Himmel und noch mal potenziert, also noch mal in vielfacher Form vorhanden. So denken ja manche Himmel. Und ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt im Islam, wenn ich das richtig gesehen habe, diese Vorstellung der Huris, der Jungfrauen. Jeder gläubige Mann bekommt da im Paradies Jungfrauen zugeteilt sozusagen. Und wenn man also Märtyrer ist, dann kriegt man sogar 72. Das steht, glaube ich, nicht selber, es steht in den islamischen Traditionen. Also das ist sozusagen nur, was sich so Männer manchmal so wünschen und nochmal in den Himmel projiziert. Ja. Das ist eine sehr menschlich und vielleicht auch männliche Vorstellung. Aber viele Stellen, also, aber so ist der Himmel nicht. Der Himmel ist nicht das, was wir auf der Erde haben, noch einmal ein bisschen cooler, sondern der Himmel ist ganz anders. Gestern gingen wir mit meinen Eltern hier über den Münstermarkt und meine Frau liebt so Bauernmärkte. Also wenn wir irgendwo in Urlaub sind, dann müssen wir da immer unbedingt hin. Das ist immer so, das ist ihr Himmel sozusagen. Ja. Und deswegen sind wir hier gerne nach Freiburg gekommen, weil ja hier so ein schöner Markt auch ist. Aber so hat ja jeder so seine Vorstellung, was er so gerne sich erträumt, was er so gerne hat. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere menschlichen Träume sozusagen in den Himmel hinein projizieren. Der Himmel ist nicht das Schlaraffenland und kein Harem und auch kein Bauernmarkt, so schön das auch sein mag, sondern was ist der Himmel? Hier steht es, Vers 3 und 4. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh her, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Hier steht wörtlich, Gott wohnt, er zeltet bei den Menschen. Er lebt mitten unter den Menschen. Der Himmel ist der Ort, wo wir in Gottes Gegenwart leben, wo er da ist, wo wir ihn direkt schauen können, wo wir in sein Angesicht sehen können. Das ist der Himmel. Er ist bei uns und wir sind bei ihm. Und hier wird dann dieses Bild aufgenommen von der Braut und dem Bräutigam, von der Hochzeit. Hier steht, sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereitet wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da ist dieses Bild der sehnsuchtsvollen Liebe zwischen Mann und Frau. Und ihr kennt das, wenn man verliebt ist, dann da wünscht man sich nicht einen Bauernmarkt oder irgendwas anderes Schönes, sondern da wünscht man sich nur die Gegenwart des Geliebten, oder? Das ist es doch, was man haben will. Dem geliebten Menschen nahe zu sein. Und manchmal junge Männer, die fahren 500 Kilometer durch ganz Deutschland, um nur ihrer Liebsten für einen Nachmittag nahe zu sein. Sie tun alles dafür, um nahe bei dem geliebten Menschen zu sein. Ich erinnere mich vor vielen Jahren, als wir verlobt waren, William und ich, da hatten wir so die Gewohnheit, nachts, manchmal nach dem Jugendkreis oder was wir dann auch so veranstalten, einfach nochmal spazieren zu gehen, um einander nahe zu sein einfach. Und ich weiß, das war irgendwie schon 00:30 in der Nacht oder so. Und dann sind wir in Hamburg-Bergedorf übrigens an der Sternwarte spazieren gegangen in so einem Wohnviertel und hatten den Wagen dahingestellt. Und als wir wieder zurückkamen zum Wagen, da standen da so 2-3 Männer in Zivil. Das waren Zivilpolizisten. Und die waren irgendwie relativ aggro drauf, fragten uns, was wir da so wollen und was wir dann hier machen. Und ich sagte, wir gehen hier spazieren. Haben Sie nichts irgendwie vor? Wollen Sie hier nichts? Nö, wir gehen hier nur spazieren. Das wollten die uns gar nicht glauben, nicht? Ist ja auch verständlich. Und da stellte sich heraus, die waren auf der Suche nach einem Einbrecherpärchen, das sozusagen die Häuser ausraubt. Und wir hatten damals einen roten Kleinwagen und das passte auf die Beschreibung. Und wir dachten, wir wären sozusagen die Räuber. Aber es war ihnen schwer beizubringen, dass wir da einfach nur so sind, sozusagen. Nur uns hatten, ja, das ist der Punkt. Wir hatten nur uns und wollten einander nahe sein. Und so ist es ja manchmal. Das ist das Bild hier, das wir hier lesen können, dass wir eben in der Gegenwart Gottes sind, bei dem, der uns geliebt hat und den wir lieben. Und wenn wir bei ihm sind, dann werden wir alles andere vergessen. Das ist das Wichtigste und das ist das, worauf es ankommt. Im Himmel werden wir Gott sehen, der uns zuerst geliebt hat. Wir werden mit Christus verbunden sein und das wird das größte Glück sein. Meine Frage heute Morgen lautet, hast du eigentlich diese Sehnsucht nach Gott? Weil das ist die Frage, die hinter diesem Bild ja steht. Und ich meine das jetzt nicht moralisch als Vorwurf, habt ihr alle auch genügend Sehnsucht nach Gott, sondern das ist eine Frage, die man sich existenziell mal fragen kann, also eine existenzielle Frage. Was ist eigentlich das, was ich mir zutiefst wünsche? Irgendwas hier auf der Welt nur noch mal potenziert? Oder ist es eigentlich Gott, die Gegenwart Gottes, die Liebe Gottes, bei ihm zu sein? Ist das eigentlich mein tiefster Wunsch? Und ich glaube, dass tatsächlich dann alle unsere Fragen gelöst sind, alle unsere Sehnsüchte erfüllt sind, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, wenn wir ganz bei ihm sind in seiner Gegenwart. Das Dritte: Gott wird allem Leid ein Ende setzen. Vers 4, er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und kein Schmerz. Das, was früher war, ist vergangen. Ein Kennzeichen dieser Welt, in der wir leben, ist der Schmerz. Und diese Welt ist voller Schmerzen. Der Schmerz ist eine ständige Erfahrung von uns Menschen. Er durchzieht unser Leben vom Kleinkindalter an bis ins Greisenalter. Der Schmerz. Und der Schmerz kann so verschiedene Formen annehmen. Natürlich die körperlichen Schmerzen, aber auch die seelischen Schmerzen, die manchmal noch viel schlimmer sind, als wenn uns einfach das Bein wehtut oder wir Zahnschmerzen haben. Es gibt den Schmerz der Einsamkeit. Es gibt den Schmerz, wenn wir erleben müssen, dass wir von anderen Menschen ausgegrenzt werden oder dass unsere Liebe abgewiesen wird. Es gibt den Schmerz, den wir empfinden, wenn wir einen geliebten Menschen zurücklassen müssen und trauern. Es gibt den Schmerz von Trennung. Und es gibt den Schmerz, wenn wir schuldig werden oder wenn wir uns schämen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es war, von eurer Mutter getröstet zu werden? Vielleicht war es auch euer Vater, ich weiß es nicht. Wenn man als Kind voller Schmerzen war, im übertragenen oder im wirklichen Sinne, was hat man dann getan? Dann ist man zu seiner Mutter gelaufen oder vielleicht auch zu seinem Vater. Und dann hat die Mutter die Tränen abgetrocknet, manchmal wortwörtlich mit einem Taschentuch. Und über den Kopf gestreichelt. Und wie war das dann? Der Schmerz ließ plötzlich nach, oder? Wenn wir in der Gegenwart eines Menschen waren, der für uns da war. Und das ist ja das Bild, was hier aufgenommen wird. Gott wird alle Tränen abwischen. Dann hat der Schmerz ein Ende. Es gibt keinen Tod mehr, keine Trauer, kein Klagegeschrei, keine Schmerzen. Durch die Jahrhunderte haben Menschen durch dieses Wort immer wieder Hoffnung bekommen und wurden getröstet. Woran leidest du im Moment? Wie sieht der Schmerz deines Lebens im Moment aus? Ich darf dir sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Er wird alle deine Tränen abtrocknen und er wird dich trösten. Das ist ein Versprechen, das Gott uns hier macht. Und weil wir das wissen, deswegen sind wir schon getröstet in dieser Welt. Schon hier und jetzt. Nun, ich weiß nicht, ob das Thema Himmel und ewige Heimat bei Gott, ob das dein Thema ist oder war heute Morgen. Ich kann mich an Phasen in meinem Leben erinnern, da war der Himmel irgendwie ganz weit weg. als mal, wenn man geheiratet hat und so startet ins Leben, so nach dem Studium oder so, da hat man so viel vor, da will man noch so viel erleben, da denkt man normalerweise nicht an den Himmel. Und vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht oder ist es auch eigentlich eine gesunde Sache. Es wäre ja auch schlimm, wenn so ein Anfang 20-Jähriger immer nur über den Himmel nachdenkt. Gott hat uns das Leben geschenkt und wir dürfen und sollen es auch gestalten. Aber Fakt ist, dass sich die Dinge in unserem Leben manchmal ganz schnell ändern können. So wie Sergej das vorhin erzählt hat, der Krieg kam über sie in der Ukraine. Natürlich gab es gewisse Anzeichen, aber kam dann doch für uns alle überraschend. Und von einem auf den anderen Tag ändert sich alles. Und auf einmal steht der Tod mitten in der Tür sozusagen. Wie ist das, wenn ein Unfall da ist oder eine Diagnose, die Krebsdiagnose? Viele von euch mussten das schon so erleben, wenn der Arzt sagt, so, Sie haben Krebs. Ups. Auf einmal ist das Thema Ewigkeit auf dem Schirm. Es ist nicht mehr ganz weit weg. Und deswegen ist es so wichtig für uns, Menschen, dass wir diese Frage klären. Dass unser Leben immer eine Ewigkeitsperspektive hat. Dass wir wissen, worauf wir zugehen. Lebst du auf den Himmel zu? Hast du Heimat bei Gott? Das ist die Frage, mit der wir uns jetzt 8 Wochen lang beschäftigt haben. Hast du Heimat bei Gott? Diese Heimat bei Gott, das sei hier nochmal gesagt, können wir uns nicht selber schaffen. Aber es gibt jemanden, der sie für uns vorbereitet. Jesus sagt, Johannes 14, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus Christus selber macht uns dieses Geschenk. Wir müssen es uns nicht erarbeiten. Eines der größten populären Irrtümer, die kaum ausrottbar sind in unserer Gesellschaft, ist der Gedanke, dass die frommen und braven Menschen am Ende in den Himmel kommen. Und die anderen nicht. Aber das ist ein Irrtum. Wir wissen nur von ganz wenigen Leuten aus der Bibel, in biblischen Berichten, explizit, dass sie in den Himmel gekommen sind. Aber von einem Mann wissen wir es ganz genau. Und dieser Mann war nicht fromm und brav gewesen, sondern er war ein Mörder und ein Schwerverbrecher. Es war der Mann, der mit Jesus zusammen, also gekreuzigt wurde, der neben ihm am Kreuz hing. Ein Schwerverbrecher. Und dieser Mann wendet sich an Jesus in seiner letzten Stunde mit dieser tiefen Sehnsucht, Heimat zu bekommen und sagt, denk du an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich weiß, dass du Heimat geben kannst und ich habe keine Heimat. Bitte denk an mich. Und dann sagt Jesus zu ihm diesen einen Satz, der so wichtig ist. Er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies, in der himmlischen Heimat sein. Und das ist das Gebet, das den Himmel öffnet. Jesus, denk an mich, ich brauche dich. Jesus, ich kann es nicht alleine, ich brauche dich. Und jeder Mensch, der sich so an Jesus wendet, der bekommt die himmlische Heimat als ein Geschenk. Ist das klar in deinem Leben? Weißt du, wohin du gehst? Wenn das noch nicht klar ist in deinem Leben, dann möchte ich dich darum bitten, dieses Gebet zu sprechen, was dieser Mann gebetet hat, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Indem du dich in einem schlichten Gebet an Jesus wendest und sagst, Jesus, ich brauche dich. Denk an mich. Rette mich, hilf mir, vergib mir, schenk mir ewige Heimat. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für dieses Versprechen, das du uns gibst, dass du einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wirst, dass alles neu gemacht wird von dir. und wir sehnen uns danach, bei dir zu sein. Manchmal sind unsere Vorstellungen vom Himmel so irdisch und so menschlich. Wir wollen uns auf das ausrichten, was wirklich wichtig ist, nämlich du, deine Gegenwart, deine Liebe, deine Heiligkeit, deine Präsenz. Und wir sagen es dir heute Morgen, danach sehnen wir uns zutiefst. Wir sehnen uns, bei dir zu sein, in deiner neuen Welt. Danke dafür, dass du uns durch Christus diese neue Heimat schenkst, dass wir uns sie nicht erarbeiten können, sondern dass wir sie geschenkt bekommen, wenn wir uns vertrauensvoll im Glauben an dich wenden. Danke dafür, dass du alles neu machst. Wir vertrauen dir. Amen.